Deutschlandfunk Nova. 100.
Es gibt ja einen Traum. Fast jeder hat ihn schon mal geträumt. Meistens dann, wenn einem irgendetwas Ungerechtes passiert ist und dann auch noch jemand anders daran schuld ist. Der Traum geht ungefähr so. Weil der oder die einfach scheiße zu mir war, werde ich ihm jetzt zeigen, dass er das so mit mir nicht machen kann. Und dann wird er schon sehen, was er davon hat. Dann wird er das bitter bereuen. Dann gibt es nämlich Rache. Psychologen sagen, so ein Racheakt fühlt sich eigentlich nur dann gut an, wenn der andere hinterher seinen Fehler richtig bereut. Das passiert leider nicht so oft. Viel häufiger ist es so, dass aus Rache mehr Rache wird. Zu Beginn weiß dann keiner, wo das enden wird. Die Geschichten in unserer 100 heute, alle zusammen, sind, könnte man sagen, keine Werbung für dieses Konzept Rache. Aber spannend, wenn man sie sich anhören darf. Julia Rosch, du bist Redakteurin, du hast gesammelt. Worum geht's heute?
Ja, heute haben wir eine Geschichte, da geht es um Blutrache. Und zwar ist es gar nicht so weit weg von hier. In Albanien spielt die Geschichte, im Norden von Albanien. In den Bergdörfern, da herrscht nämlich noch ein altes Gesetz, der Kanun. Und der besagt, wenn ein Mann ermordet wird, darf die Familie, die den Mann verloren hat, einen Mann der anderen Familie wiederum ermorden, töten. So, eigentlich sollte das mal als Instrument gegen das Töten funktionieren. Also man rächt sich und damit ist gut, Ausgleich. Ne? Mhm. Das funktioniert aber nicht. Und warum nicht, das hat uns der Journalist Michael Obert erklärt.
In unserer zweiten Geschichte geht es gar nicht so weit weg. Da gibt es Rachegeschichten direkt bei uns vor der Haustür. Und zwar in dem Sinne vor Gericht. Angelika Schunke ist Scheidungsanwältin und die erzählt uns ja von ihrem schlimmsten Fall.
Ja, und die dritte Geschichte ist eigentlich schon ein Klassiker. Es geht um die beiden größten Rapstars unserer Zeit, sozusagen die Michael Jacksons des Rap. Und wie es sich für Legenden gehört, sind beide schon tot, wegen Rache, Tupac und The Notorious B.I.G. Hannah Ender hat den Ermittler in dem Fall getroffen und erzählt die Rachegeschichte.
In dieser Geschichte, wie auch in den anderen, muss man so sagen, gibt es am Ende nur Verlierer. Rache, unser Thema heute in 100. Ich bin Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100. Und heute geht es bei uns um Rache. Paul ist 19 Jahre alt und lebt in Shkodra. Shkodra, das ist nicht weit von der albanischen Hauptstadt Tirana entfernt. Und obwohl Paul nicht krank ist, wird er vielleicht bald sterben. Paul ist in Lebensgefahr und der Grund dafür ist Rache. Andere wollen ihn töten, um einen vorherigen Mord zu rächen. Der Journalist Michael Obert, der hat zu diesem Thema Blutrache recherchiert und war bei Paul und seiner Familie in Albanien. Und von dort hat er diese Geschichte mitgebracht, die so vom ersten Eindruck eigentlich genauso gut auch im Mittelalter spielen könnte. Tut sie aber nicht. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, du hast Paul kennengelernt. Du hast diese Geschichte, die ich jetzt gerade schon grob angerissen habe, wo es um Blutrache geht, kennengelernt. Gehen wir doch mal in dieses Dorf rein, zu Paul. Was ist das für ein Junge? Wie lebt er da?
Ja, der Paul, der mit Familiennamen Ndrevatai heißt und eben 19 Jahre alt ist, lebt mit seinen 5 Brüdern und seiner Schwester und seiner Mutter in einem ganz kleinen Haus in einem Vorort von Shkodra. Das ist so 2 Autostunden nördlich der albanischen Hauptstadt Tirana. Er ist also in diesem Haus, das ist umgeben von einem kleinen Garten, wo die Familie Tomaten und Zwiebeln und Obst anpflanzt. Und das liegt an stillgelegten Gleisen in so einer etwas abgelegenen Gegend von Shkodra. Und da lebt der Paul seit inzwischen 17 Jahren eingeschlossen in diesem Haus. Also er ist jetzt 19, das heißt, er hat die Welt außerhalb dieses Hauses eigentlich nie wirklich kennengelernt. Das ist ein schlanker, sehr blasser Junge mit großen braunen Augen, hat immer eine ganz leise Stimme. Ja, und er sitzt da halt mit seinen Brüdern und seiner Schwester auf engstem Raum in diesem Haus und kann nicht raus, weil wenn er da seine Tür aufmachen würde, um einfach so auf die Straße zu treten, also für uns was ganz Selbstverständliches, dann würde er riskieren, auf der Stelle erschossen zu werden. Und aus Angst um sein Leben kann er keine Schule besuchen. Er kann nicht studieren, er kann nicht arbeiten, er kann auch so ganz einfache Sachen nicht machen, wie einfach mal ins Kino gehen oder ein Eis essen, ins Café sitzen, Freunde treffen, spazieren gehen.
Das ganze normale Leben eines Jugendlichen ist an ihm vorübergezogen. Du hast ja diese Recherche 2016 gemacht und dann bist du dahin und hast ihn getroffen. An welcher Stelle merkt man denn eigentlich, dass jemand, der ab dem zweiten Lebensjahr nicht mehr draußen war und jetzt 17 Jahre in Isolationshaft da quasi zu Hause sitzt? Wie hast du das gemerkt?
Also ich war unterwegs mit der Fotografin Birte Kaufmann, die schon fast 2 Jahre vorgearbeitet hat mit der Familie, sie immer wieder getroffen hat, dann ein Langzeitprojekt draus gemacht hat. Und ich bin dann mit ihr noch einmal für diese Recherche für Geo dorthin gefahren.
Dass sie dir auch vertrauen, ne? Dass sie dir auch alles erzählen.
Genau, ja. Also das Vertrauen, da hat die Birte Kaufmann schon eine sehr große Vorarbeit geleistet über so eine lange Zeit natürlich. Und wir kamen da rein und waren sofort wie so Mitglieder der Familie im Prinzip. Es gab auch ein großes Bedürfnis, diese Mauern des Schweigens und der Isolation auch zu durchbrechen, indem Paul und seine Familie diese Geschichte uns erzählt haben. Und du hast gefragt, wie wir das gemerkt haben. Also es ist eigentlich sofort, ne? Es ist ein sehr, sehr stilles Haus. Die Familie hat einen extrem liebevollen, nahen Umgang miteinander. Also es gibt immer sehr viele, fast schon freundschaftliche so Berührungen und man streicht sich so übers Haar und man merkt, da ist ein unglaublicher Zusammenhalt da. Also alle sitzen in diesem Boot. Nicht nur Paul ist ja bedroht davon erschossen zu werden, sondern auch seine 5 Brüder, die da auch festsitzen. Ich glaube, so ein Schlüsselmoment gleich am Anfang war, als Paul mir dann auf seinem Bett sitzend erzählt hat, dass er eigentlich davon träumt, zu heiraten und dass er gerne eine Familie gründen wollen würde. Wir müssen uns vorstellen, Albanien ist ein sehr, sehr traditioneller Teil, das speziell dieses Nordalbanien, da ist mit 19, 20.
Da hat das einen hohen Stellenwert.
Ja, und da sind viele einfach schon verheiratet. Ja. Und er wolle eben heiraten, hat er mir dann erzählt. Aber wie soll ich das, wenn ich nicht mal das Haus verlassen kann, wie soll ich da eine Frau finden? Und welcher Vater würde mir seine Tochter anvertrauen? Mir, einem Gejagten, einem Todgeweihten. Und auch unsere Söhne wären dann Gefangene. Und auch die stünden im Fadenkreuz der Mörder.
Da ist ein Junge, der ist 17 Jahre seines Lebens, ist 19 Jahre alt und 17 Jahre seines Lebens, davon muss er zu Hause verbringen, weil er draußen eben in Lebensgefahr ist. Kann man denn mal vielleicht erklären, was da los ist?
Pauls Unglück geht auf einen Vorfall zurück im Februar 2000. Da war er selbst erst 3 Jahre alt, hat ein Onkel in einem entlegenen Bergdorf im Streit einen Nachbarn erschossen. Also in einem anderen Teil der Welt hätte das Pauls Leben wahrscheinlich wenig beeinflusst. Aber da jetzt im Norden Albanien, da gilt der sogenannte Kanun. Und der Kanun, das ist das Gesetz der Berge. Das ist ein Gewohnheitsrecht aus dem Mittelalter, aus dem sich bis heute eben zahlreiche Pflichten im traditionellen Nordalbanien vor allen Dingen ergeben. Und darunter fällt eben auch die sogenannte Blutrache.
Was normalerweise ein Fall für die Staatsanwaltschaft wäre, geht das dann überhaupt zum Gericht oder sagen die dann einfach, nee, das machen wir jetzt hier nach unserem Traditionsrecht?
Also da geht es sehr, sehr viel nach dem Gewohnheitsrecht und die tödliche Regel des Kanun lautet Blut für Blut. Und das ist ein Sühneprinzip, nach dem die Familien ihre Opfer rächen, indem sie den Mörder oder einen seiner männlichen Verwandten töten. Also da ist sozusagen ein Pendel des Todes, das da immer hin und her schwingt. Wenn du jemanden in meiner Familie umbringst, dann muss jemand von meiner Familie dich umbringen oder einen nahen männlichen Verwandten, also meistens deinen Bruder oder deinen Sohn.
Das ist, du hast das gerade erklärt, das ist so ein Racheprinzip. Können wir das vielleicht mal so genauer erklären an der Familie von Paul? Also du hast ja gerade gesagt, der Onkel hat damals jemanden umgebracht. So, also wie ist das Ganze denn da bei ihm in Gang gekommen?
Also das war im Februar 2000. Auch eine ganz, ganz gewöhnliche Situation in diesem Bergdorf, aus dem die Familie ursprünglich kommt. Das nennt sich Surai-i-Eperm. Das ist das Heimatdorf der Familie Ndrevatai in den Bergen, nördlich von Shkodra. Und da hat der Pelump Ndrevatai, also Pals Onkel, gemeinsam mit seinen Nachbarn so Heu eingebracht. Und abends sitzen sie dann zusammen und trinken Raki, die Männer. Und Pelump ist müde und will nach Hause. Und sein Nachbar und auch Freund seit Kindertagen, der heißt Jin, und der albert so rum wahrscheinlich, so hat es wahrscheinlich angefangen, und sagt, nee, du gehst nicht nach Hause, du trinkst mit uns. Du gehst erst, wenn wir es dir erlauben. Und das ist eine scheinbar harmlose Situation, aber daraus ist dann so ein Streit entstanden. Und der Jin, der zog dann irgendwann den Revolver und hat den so den Plump an die Schläfe gehalten und ihn angebrüllt. Trink, trink, du Schwächling. Und der Kanun, der basiert auf einem sehr, sehr strengen Ehrbegriff. Also das im Zentrum des Kanuns, dieses Gewohnheitsrechts, des Gesetzes der Berge, steht der Begriff der Ehre. Und die Verletzung der Ehre, die gilt als der gröbste aller Verstöße. Und entehrt wird ein Mann eben, indem jemand seine Frau schlägt, seine Schwester oder seine Tochter irgendwie misshandelt, ihn selbst schlägt, ihn bespuckt oder bedroht oder ihn eben öffentlich einen Lügner oder einen Schwächling schimpft.
Ihn so Situation. Demütigt.
Halt, genau. Ne? Ja. Also bei uns würde man möglicherweise jetzt zu Deeskalation raten. Aber da das Gegenteil in dieser Situation, die anderen versuchen tatsächlich zu schlichten, die da noch im Raum sind, das ist vergeblich. Und die verletzte Ehre lässt sich eben durch nichts wiederherstellen, außer, sagt der Kanon, wörtlich durch das Vergießen des Blutes. Und so sind die Streithähne dann eben nach draußen gegangen. Chin zieht seine Pistole raus, Plump reißt das Gewehr hoch und drückt ab. Und Jin, 34, Vater von 4 Kindern, ist sofort tot.
Dass Pal heute so bedroht ist, das liegt ja an diesem Vorfall im Jahr 2000. Und heute ist Pal bedroht, aber dazwischen ist ja viel passiert. Also es ging ja dann mehrmals hin und her. Kannst du das mal kurz erklären, wer wann, wo, wie Rache geübt hat?
In diesem Heimatdorf in Surai Ieperm, also das Dorf, in dem Pelump Ndrevatai im Februar 2000 seinen Freund Jin erschossen hat, ein Sohn der Familie M., dort sind dann 3 Monate nach diesem ersten Mord Jins Brüder, also die Mitglieder der Rächerfamilie M, auf den Plan getreten und haben zugeschlagen, gemäß dem Kanon. Und zwar war das so, dass Plumps Brüder Tom und Besnik, die haben gerade ihre Schafe auf eine Bergweide getrieben. Dann wurden sie dabei beide erschossen. Der Tom, der hat da so ein bisschen rumgetrödelt und wurde dann als erster erschossen. Und sein Bruder Besnik war ein Stück vorangegangen und wurde von einer zweiten Gruppe Rächer ebenfalls auf dem Bergpfad erschossen.
Aber eigentlich wäre ja nach einer getöteten Person, also nach dieser Logik, die Blutrache gestillt gewesen, oder?
Genau. Und es wurden aber, also die aus welchen Gründen auch immer, hat sich die Rächerfamilie M entschieden, beide Brüder zu erschießen, zu ermorden. Damit war das Verhältnis jetzt 2:1 sozusagen, wenn man so eine Terminologie wählen möchte. Und das hat dazu geführt, dass der Bruder, also der Pelump, dann ein Jahr später, im Dezember 2001, ist er nach Tirana gefahren, wo die Familie M inzwischen hingezogen ist, auch geflüchtet ist. Da hat sich der Plump angeschlichen an das Haus der Familie M, und der Butch, einer der Söhne der Familie M, der hat da gerade vor seinem halbfertigen Haus im Freien ein Fußballspiel im Fernsehen angeguckt. So konnte ich das nachrecherchieren aus Erzählungen und von Augenzeugenberichten. Und da hat der Plump sich also da angeschlichen, hat gewartet bis zur Halbzeit. Der Butch steht auf, um sich die Beine zu vertreten, und Plump jagt einen Feuerstoß aus seiner Kalaschnikow. Butch stirbt im Kugelhagel, aber versehentlich kommt es zu einem weiteren Opfer. Versehentlich. Ein Abpraller tötet auch den 14-jährigen Sohn von Butch namens Fation. Und statt des angestrebten Ausgleichs steht jetzt also wieder in der Logik des Kanons 3:2 gegen Plump und seine Familie. Und das ist eben das Perfide. In wenigen Sekunden sind die Ndrevatais jetzt von Rächern wieder zu Blutschuldnern geworden. Und die Familie M muss jetzt erneut einen Ehrenmord begehen. Und so schwingt das Pendel des Todes über Albanien immer weiter. Und dieser neue Ehrenmord, das Opfer dieses neuen Ehrenmords, ist jetzt eben möglicherweise dann Pal oder einer seiner Brüder. Weil das sind die letzten männlichen Verbliebenen, die nach dem Morden noch übrig sind.
Und was ist mit dem Onkel Plump geworden?
Also der Plump, und das ist jetzt eigentlich auch so die Krux an der Geschichte, wo man einfach sieht, wie schwierig das ganze Innenverhältnis auch in Albanien ist, kam man auf die Fahndungsliste und ist dann in dem Bergdorf von Polizisten erschossen worden, weil er sich widersetzt hat, seiner Festnahme widersetzt hat. Das heißt, die Polizei ist nachts angerückt, haben das Haus umstellt von Plump, haben gesagt, komm raus bitte. Plump hat das Fenster aufgestoßen, hat mit seiner Kalaschnikow rausgefeuert auf die Polizeieinheit und wurde dann bei diesem Einsatz getötet. Und die Rächerfamilie M sagt jetzt, die Polizei hat Plump getötet, nicht wir. Wir konnten das Blut nicht nehmen, das uns zusteht.
Deshalb zählt er nicht.
Und er zählt nicht. Deshalb steht jetzt zwar 3-3, aber weil wir den Plump nicht erschossen haben, weil wir das Blut nicht genommen haben, deshalb steht es in unserer Sicht der Dinge eben erst 2-3 gegen uns. Und deswegen haben wir das Recht auf ein weiteres Blut und das holen wir uns.
Weil im Jahr 2000 nach der Arbeit noch ein Raki getrunken werden sollte und einer nicht trinken wollte und Ehre verletzt wurde, wurde Blut vergossen. Und deswegen ist Pals Schicksal jetzt eben so, wie es ist. Dass er seit 17 Jahren nicht aus dem Haus rauskommt, weil er Angst hat, getötet zu werden. Aus diesem Racheprinzip. Wo gibt es da einen Ausweg?
Der Ausweg wäre Versöhnung. Also es gibt traditionelle Vermittler, die sind ehrenamtliche, nicht bezahlte, traditionelle Ämter. Und diese Vermittler, die versuchen eben zwischen den verfeindeten Familien zu schlichten. Und die Familie, die sozusagen jetzt morden soll, um das auszugleichen, die zu überzeugen, dass sie für eine Versöhnung bereit ist. Und ganz konkret sieht das dann so aus, dass die Familie, die in dieser Blutschuld steht, muss dann sich gemeinsam, also die gesamte Großfamilie, muss dann antreten bei der anderen Familie, bei der Rächerfamilie und muss dort zum Teil auf Knien um Versöhnung bitten. Das ist aber gesellschaftlich so schwierig, weil dieser Ehrbegriff eben dagegen steht.
Also genau. Wie groß ist denn für Pal jetzt eigentlich die Chance, dass er auch diesen Teufelskreis irgendwie durchbricht und ja, auf Versöhnung hoffen darf?
Also Pals Chancen stehen sehr schlecht oder gehen gegen null, aus meiner Einschätzung, weil die Familie M, also die Familie von Jin, für die steht es immer noch im Moment jetzt ungerade. Sie haben einen Toten weniger auf ihrer Seite zu beklagen und deshalb wollen sie noch einen männlichen Familienanteil von der Familie Ndrevatai töten.
Und das wäre Pal.
Und das kann jeder sein von diesen 5 Brüdern.
Ah, okay.
Man muss auch noch mal so diese Psychologie sich vorstellen. Der Pal zum Beispiel, also manchmal in ganz seltenen Fällen, da schleicht er sich aus dem Haus. Aber wirklich nur einen Feldweg weiter, da gibt es so eine Feldwegkreuzung und da bolzt er dann ein bisschen Fußball auf diesem ungefähr 100 Meter entfernten kleinen Plätzchen mit den Kumpels aus der Nachbarschaft. Aber sobald da irgendwie was passiert, wenn es da ein lautes Geräusch gibt, wenn da irgendwo ein Auto zu schnell auf der sicherlich 400-500 Meter entfernten Hauptstraße durchfährt, wenn da irgendwas knallt oder so, dann schreckt er sofort zusammen und rennt zurück ins Haus und man merkt einfach totale, ja, traumatisierte Situation, Angst ganz tief drin. Ich habe ihn gefragt, du lebst jetzt dein ganzes Leben ja praktisch schon so und ob er sich nie an die Angst gewöhnt oder und er hat gesagt, an die Angst gewöhnst du dich nicht. Die ist immer da und er ist sich ganz sicher, irgendwann kriegen sie ihn und dann erschießen sie ihn. Ja.
Wenn man mal zurückgeht zu dem Anfang dieses ganzen Übels für die Familie in Trevatai, dann steht da ja der Onkel Plump, der, sagen wir mal, überreagiert hat und da im Prinzip diese ganze Rache-Dynamik in Gang gebracht hat. Sind die eigentlich heute sauer auf den?
Also das Bild von Plump hängt in einem goldenen Rahmen über der Wohnzimmertür in dem Haus, in dem seinetwegen die Kinder jetzt seit mehr als anderthalb Jahrzehnten eingesperrt sind. Das heißt, er hängt da in diesem goldenen Rahmen am Ehrenplatz in diesem Haus. Ich habe das Gefühl, es ist eher so, dass die emotionale Beziehung dazu ist eher, mein Gott, er hatte keine Wahl, ne? Er musste die Ehre der Familie und seine eigene Ehre eben verteidigen. Er wurde beleidigt. Der Kanun sagt, das ist nur durch das Vergießen des Blutes wieder gut zu machen. Und das hat er gemacht. Und interessant ist, um da noch eine Ebene obendrauf zu setzen, auch das Verhältnis von der Familie Ndrevatai zur Rächerfamilie M, die ja ihre Söhne töten wollen. Oder zumindest einen, also Paul zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe die dann mal gefragt, wie ist das jetzt, was empfindet ihr, wenn ihr an die Familie M denkt, die euren Sohn töten wollen? Also seid ihr wütend, hasst ihr die? Und da war das eher so, wir verstehen deren Position. Wir verstehen, dass sie den Kanun befolgen wollen oder müssen. Und da ist irgendwie klar geworden, so paradox das erscheinen mag, Blutschuldner und Rächerfamilien, die sitzen gemeinsam in diesem Boot, das da heißt Blutrache, und sie treiben gemeinsam auf dem gleichen Fluss dem Wasserfall entgegen niemand weiß, wer der Nächste ist, und es gibt ganz wenig Möglichkeiten, aus diesem Boot auszusteigen.
Das war der Journalist Michael Obert. Er hat uns erzählt über die Familiengeschichte von Pal aus Albanien. Insgesamt sind über 1000 Familien, also Großfamilien in Albanien, in irgendeiner Weise in die Blutrache verstrickt. Seit 1991 sind durch Blutrache dort mehr als 10.000 Menschen gestorben. Und rund 1500 Kinder, also Kinder wie Paul, sind direkt davon betroffen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wenn du etwas über Rache erfahren willst, dann kannst du natürlich einen Psychologen fragen. Oder wenn du den größeren Zusammenhang wissen willst, dann fragst du einen Soziologen oder einen Anthropologen. Oder Angelika Schunke. Angelika Schunke ist Rechtsanwältin und auf Familienrecht spezialisiert. Ihr Job fängt meistens da an, wo die Liebe aufhört. Und wenn ihre Mandanten zu ihr kommen, dann geht es in der Regel um Scheidung, Trennung, Sorgerecht, Unterhalt und dann auch oft um Vergeltung. Einmal, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, da ist Angelika Schunke bei einer Scheidung an ihre Grenzen als Anwältin gekommen. Und dabei ging es auch um Rache. Angelika, was war das für ein Fall, der dich da so berührt hat?
Der eine Fall, der mich wirklich also sehr berührt hat und auch erschüttert hat, war eben, dass ich eine Frau mit Migrationshintergrund vertreten habe. Die hatten 4 Kinder, 2 ältere Söhne, 2 jüngere. Und sie war auch schon öfters im Frauenhaus. Ich selber habe ja auch mal, bevor ich mich als Anwältin wieder niedergelassen habe, im Frauenhaus gearbeitet. Und sie ist dann wieder hingegangen, hat sich wieder mit ihm versöhnt. In der Beziehung selber gab es dann auch unschöne Auseinandersetzungen bis hin zu Prügeleien. Sie ist ja nicht umsonst dann immer ins Frauenhaus geflüchtet. Schließlich war es dann so, dass ein Scheidungsantrag gestellt wurde. Und in dem Recht des Staates, wo die Parteien herkamen, gab es eben eine sogenannte schuldige Scheidung. Also wer im Grunde aus der Ehe ausgebrochen ist, der hat dann auch für den Unterhalt und auch Schadenersatz für den zurückgelassenen Ehegatten, wenn er dann in Not ist, muss er aufkommen. In diesem Falle war es aber eben so, dass die Frau eben weggegangen ist, weil er sie geschlagen hat und weil er sich auch einer neuen Partnerin zugewandt hat. Und im Rahmen dieser Scheidung ist es so gewesen, dass sie immer wieder versucht hat, dass natürlich nach ihrem Heimatrecht auch die Scheidung nach diesem Heimatrecht durchgeführt wird mit dem Schuldausspruch.
Kannst du sagen, aus welchem Land die kommen?
Die kam damals aus der Türkei.
Okay, also genau. Also sie wollte im Prinzip hier in Deutschland sich von ihrem Mann scheiden, sodass es auch nach den Usancen und Regeln in der Türkei funktioniert.
Das ist so. Ja. Wenn beide Eheleute eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, dann geht es auch, muss auch das Heimatrecht der Parteien mit beachtet werden. Und hier war es eben so, dass sie ihm gesagt hat, ich möchte, dass eine schuldige Scheidung ausgesprochen wird. Sie hatte dann auch einen Detektiv, es zog sich über 3 Jahre hin.
Das heißt, die Frau muss nachgewiesen haben, dass der Mann ursächlich dafür verantwortlich ist, dass diese Ehe jetzt in die Brüche gegangen ist.
Sie wollte das so. Sie wollte das auch nachweisen, im Grunde auch gegenüber ihren Verwandten, wo der Mann dann im Grunde auch gesagt hat, die spinnt ja und die redet sich hier irgendwas und die hat mich verlassen.
Geht es um Glaubwürdigkeit und Ehrgefühl.
Ja. Glaubwürdigkeit und Ehrgefühl. Ja. Und sie wollte das eben, dass es auch schriftlich verschriftlicht ist, dass es so ist. Und deswegen hatte sie auch einen Detektiv unter anderem angestellt und der hat dann auch nachgewiesen, dass der Mann dann zu dieser Freundin immer gegangen ist. Aber als es dann in der Nähe zu unserem Gerichtstermin kam, ist der verstorben. Dann standen wir im Grunde mit leeren Händen da. Dann ist die Freundin zum Gericht geladen worden, die ist angehört worden und die hat dann natürlich behauptet, wieso, mit dem habe ich gar nichts. Naja, und dann hat, wie gesagt, der Richter gesagt, also das ist doch so, sie sind jetzt schon so 3 Jahre auseinander und es ist doch eine Quälerei für alle Beteiligten und wollen wir jetzt nicht die Scheidung machen? Und sie hat dann auch zugestimmt und wir sind dann auch rausgegangen. Die Scheidung wurde ausgesprochen. Wir sind dann rausgegangen und ich hatte schon so ein bisschen Angst um sie, dass es da vielleicht zu einer Eskalation kommt. Ich habe sie dann so ein bisschen beiseite genommen. Ja, und dann ist der Mann mit seinem Anwalt gekommen und dann hat er so eine, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn sich so jemand an die Hose fasst, ja, und dann so eine abfällige
Bemerkung. Ja, so relativ schnell und feste sich in den eigenen Schritt fassen. Ja,
so ist es, ne? Und dann aber so mit so einem Grinsen, mit dem Grinsen ins Gesicht und so an ihr vorbeigegangen und dann hat die sich plötzlich von mir weggewandt, hat eine Pistole aus der Tasche gezogen und ist um die Ecke und hat dann 8-mal die Treppe runtergeschossen, der Anwalt ist direkt daneben gewesen. Ich meine, aus so einer Entfernung zu schießen, das ist schon mal, also das, und der ist dann unten zusammengebrochen, ist dann auch gestorben. Und ich, also es war, wir waren alle wie von Kopf geschlagen. Und
die waren in einem Gerichtssaal mit einer Waffe, das ist ja auch erstaunlich, oder?
Und ich meine, damals war das noch nicht so, dass man jedes Mal untersucht, ne?
Ja, haben Sie die Frau danach mal beobachtet? Wie hat sie dabei ausgesehen, als sie quasi im Gerichtssaal ihren Mann auf der Treppe erschossen hat?
Also sie war ja sowieso erschüttert. Also sie war im Grunde eigentlich nicht mehr sie selbst. Also so wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie die Jahre über begleitet habe, sie war wie versteinert. Also im Grunde war das so eine Abrechnung, mit der im Grunde keiner gerechnet hat. Und sie vielleicht auch nicht, denn die Folge war, dass sie dann verurteilt wurde, dass die 4 Kinder, also die 2 jüngeren Kinder, lebten ja bei ihr. Die beiden Älteren haben beim Vater gelebt, mit der Folge, dass eben die Kinder plötzlich waise waren. Die Kleinen wurden dann zu den Brüdern gegeben. Da war im Grunde eine komplette Zerstörung. Für die Kinder ist das die absolute Katastrophe. Wie gehen die damit um? Wie gehen die damit um, wenn im Grunde die Mutter den Vater umbringt? Sie haben ja auch mitgekriegt, was da vorher gelaufen ist. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht mitgekriegt haben. Die Älteren haben sich eben auf die Seite des Vaters gestellt, aus unterschiedlichsten Gründen. Naja, und im Grunde ist das für mich so der Endpunkt dessen, was man im Grunde machen kann oder wozu man im Grunde fähig ist. Ja, das ist also das für mich eindrücklichste und schlimmste Erlebnis, was ich in meiner Praxis da hatte.
Was ist der Frau danach passiert?
Naja, sie war dann, ich glaube, sie ist wegen Totschlag verurteilt worden.
Nicht Mord?
Nein. Man hätte eher ja, ich meine, wir müssen das jetzt nicht ausführen, warum man wegen Mord verurteilt wird oder wegen Totschlag. Jedenfalls ist sie dann, glaube ich, 5 zu 5 Jahren verurteilt worden. Dann ist sie, glaube ich, auch in die Türkei zurückgegangen. Was ihr da passiert ist, weiß ich nicht, weil das ist ja vielleicht auch nicht gerade eine sichere Sache, wenn dann Familien sozusagen aufeinandertreffen, wo dann dies passiert ist. Ich weiß es leider nicht. Also ich habe den Kontakt zu ihr verloren.
Hätten Sie an irgendeinem Punkt das erkennen können und sagen können, boah, hier ist die Rache so stark, hier muss ich noch weiter drauf achten, muss ich noch präventiv anders arbeiten?
Nein, ich habe das irgendwie nicht feststellen können. Dass sie so immer mehr versteinerte oder so. Und dann, als das im Gericht war, ist ja vorher diese Freundin angehört worden, wo dann gesagt wird, das reicht eben nicht aus für diesen Schuldspruch. Also da war das schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass da irgendwie so in ihr so ein Bruch war. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie sozusagen, ich meine, wie kommt man auch schon als Hausfrau an eine Pistole, ja? Also ich hätte damit nie gerechnet.
Wenn du merkst, das gleitet in so eine Abrechnungs-, in so eine Rache-Ecke ab, was kannst du denn da eigentlich als Anwalt tun?
Eine Möglichkeit besteht dann eben, das unter Umständen in so einer Mediation anzusprechen und über die Gefühle zu reden und die im Grunde auch offen zu legen und dem anderen dann, vielleicht erkennt er dann auch, dass der andere verletzt ist, dass hier die Verletzung auf beiden Seiten ist und dass man da vielleicht ein bisschen Abstand nehmen kann und sagen kann, gut, ich könnte damit leben, das wäre eine Möglichkeit.
Gibt es denn dann in dem Sinne auch Trennungen, die gut ausgehen? Happy End?
Ja, manchmal ist es so, dass sie dann hinterher ein Fläschchen Sekt mitbringen und dann anstoßen und sagen, so haben wir gut gemacht. Wenn man das mal erlebt, ist das schon toll. Also das ist dann im Grunde auch eigentlich so ein bisschen die Belohnung.
Ist das die Ausnahme oder die Regel?
Ja, die Ausnahme. Jedenfalls bei mir.
Wenn nach der Liebe die Trennung kommt, dann ist auch oft Rache im Spiel. Angelika Schunke hat uns davon erzählt in der 100 über Rache. Am Ende gibt's nur Verlierer. Und ein so ein kleines Feld in unserer doch so zivilisierten Gesellschaft, wo wir uns doch auch mal Rache erlauben, wo Rache wirklich auch sichtbar wird, ist ja Straßenverkehr. Ich habe gelesen, der durchschnittliche Verkehrsrächer ist männlich und Mitte 30. Julia Rosch, du bist bei mir im Studio und zumindest schon mal nicht männlich. Kommt bei dir aber auch vor, Rache, oder?
Ja, muss ich ehrlich, ganz ehrliches Geständnis machen. Ich bin auch eine Verkehrsrächerin. Ja.
Wie sieht das aus, wenn du rächst?
Also, ich bin meistens mit dem Fahrrad unterwegs im Straßenverkehr hier in Köln. Es ist eine sehr enge Stadt, in der sehr viele Menschen auf der Straße sind, wo die Straßen sehr eng sind, wegen ehemals Mittelalter und so. Und davor, römisch war es, glaube ich, auch mal. Und eben ist es eng, das heißt, man kommt sich eigentlich immer in die Quere. Und typisch für den Menschenschlag hier ist auch, dass sie sehr ungeduldig sind. Das heißt, sie fahren gerne sehr schnell. Ich bin auch ungeduldig manchmal. Und ich hasse nichts mehr als so Situationen, wo ich mit dem Fahrrad fahre, Vorfahrt habe und jemand hält ziemlich schnell auf mich zu. Ich möchte eigentlich, dass mir ein Autofahrer vorher signalisiert, ich bremse ab, du kannst fahren.
Ich fahre dich nicht über den Haufen. Ja.
Genau, weil ich bremse nämlich sonst vorher ab. Und manchmal bremsen die dann auch noch und dann bin ich richtig sauer. Und dann...
Was machst du dann?
Genau, und wenn ich dann so richtig sauer bin, dann gehe ich halt hin und fahre so ganz, ganz langsam vor dem Auto her. Aber so ganz langsam, so richtig langsam.
Das
weil ich den
Rache
bestrafen möchte. Genau. Ich möchte nämlich, dass der extra ein bisschen länger wartet.
Gibt es denn da manchmal auch Rache auf deine Rache?
Manche beschimpfen mich dann. Das kann schon mal passieren. Oder machen irgendwie so Handzeichen. Die mache ich dann auch zurück. Aber eine andere Methode ist auch bei mir Einbahnstraße. Jemand will unbedingt an mir vorbei, ist aber so eng, dass er nicht vorbeikommt. Und ich kann auch manchmal nicht zur Seite fahren, weil halt einfach super viele Autos parken. Und dann fahre ich manchmal extra auch langsam vor denen her. Manchmal auch Slalom.
Deine perfide Form der Fahrradrache. Ich muss ja sagen, ich kenne sowas Ähnliches immer auf der Autobahn, wenn ich meine Abfahrt in Bonn nehme. Scheren manchmal Leute in letzter Sekunde vor mich rein. Die sind dann langsamer. Und nur weil ich super gut reagiere, fahre ich den nicht hinten rein. Und ich habe mich schon mal dabei ertappt, dass ich dachte, okay, dann drück doch einfach nicht so stark auf die Bremse. Dann hat der doch ein Problem. Selber schuld. Du wirst es bereuen, denke ich dann so, ne? Und nach dem Motto, damit er es auch mal lernt. So, das sind so diese Gedanken. Am Ende denke ich natürlich völlig bescheuert. Und im Prinzip, also ich riskiere manchmal fast einen Blechschaden oder vielleicht mehr. Und du könntest auch mal irgendwann an den Falschen geraten.
Bin ich auch schon. Also ich bin auch schon übelst beschimpft worden im Straßenverkehr. Ich schimpfe auch selber. Versuche mir das abzugewöhnen. Ist aber nicht so einfach.
Weil aber das, ich glaube, starke Gefühle sind, ne?
Ja, und dieses Schimpfen ist halt, da habe ich auch schon echt böse Sachen manchmal erlebt. Da ist, glaube ich, besser, ein bisschen langsam zu fahren manchmal. Eh ist gut, mal Tempo rauszunehmen, denke ich. Aber Rache, im Endeffekt, wenn ich dann dafür beschimpft werde oder einen Druff kriege, einmal habe ich auch einem Autofahrer, weil der so ganz blöd über den Fahrradweg gefahren ist, habe ich dann so mit der Hand aufs Auto geklopft, als ich vorbeigefahren bin. Dann erschrecken die sich natürlich wie blöd und fluchen dann auch. Und verstehen halt gar nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und ich habe aber in dem Moment natürlich auch was falsch gemacht, weil der das als Angriff wahrnimmt. Und am Ende steht man dann da und beide sind irgendwie doof.
Und so im Nachhinein, also wenn das ein paar Minuten her ist, so eine Situation, bist du dann irgendwie zufriedener, glücklicher, entlasteter, gelöster?
Nee, ich habe mich dann nur einmal eigentlich unnötig aufgeregt, ne? Ja. Also eigentlich hat sich's nicht gelohnt.
Deutschlandfunk Nova 100.
Rache, die gibt's auch im Hip-Hop. Eine der bekanntesten Rachegeschichten ist die zwischen den Hip-Hopern Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Anfang der 90er sind beide echte Hip-Hop-Größen, supporten sich gegenseitig und sind gut befreundet. Trotzdem wird aus dieser Freundschaft zwischen Tupac und Notorious B.I.G. irgendwann Feindschaft. Am Ende, das wissen die meisten von uns, sind beide tot. Unsere Reporterin Hannah Ender, die ist in L.A. auf Spurensuche gegangen. Mit der Frage, welche Rolle die Rache dabei gespielt hat.
Vor 7 Jahren bin ich das erste Mal hier in Kalifornien gelandet und habe mich total in Los Angeles verliebt. Ja, und danach bin ich eine ganze Weile zwischen Berlin und L.A. immer hin und her gependelt. In L.A., da hatte ich so ein klappriges Mustang Cabrio, mit dem bin ich immer durch die Gegend gefahren. Und mein Lieblingsradiosender 93.5 K-Day, der hat so alle 5 Minuten irgendwie einen Song von Biggie oder Tupac gespielt. Ja, und die Musik von Notorious B.I.G. oder Biggie, wie wir Fans ihn nennen, und Tupac, das war so mein ganz persönlicher Soundtrack für meine Zeit in L.A. Für mich sind die beiden so die Poeten des 20. Jahrhunderts. Ich habe zu ihrer Musik schon als Teenie in den 90ern total abgefeiert, aber in L.A. sind halt so Songs wie California Love erst so richtig lebendig geworden. Irgendwann stehe ich mit meinem alten Mustang Cabrio an einer Straßenkreuzung mitten in L.A., Wilshire Boulevard, Ecke Fairfax Avenue. Und ich kenne diesen Ort, weil ich als Fan nämlich weiß, dass das der Ort ist, wo Biggie am 9. März 1997 erschossen wurde.
Biggie died March 9th. I was shot just like the world.
Das ist Radiomoderator Adrian Scott vom Hip-Hop-Sender K-Day, den ich immer in L.A. gehört habe. Und er hat mir erzählt, dass der Tod von Biggie damals für ihn ein richtig krasser Schock war.
Because we had just lost Tupac the year before. So to see Biggie pass away as well, we lost the two biggest hip-hop acts that I can remember as a youth.
1996 wurde Tupac ermordet und nur ein halbes Jahr später Biggie. 20 Jahre ist das jetzt her. Ja, und der Beef zwischen Tupac und Biggie ist ja bis heute legendär. East Coast gegen West Coast, der größte Beef der Hip-Hop-Geschichte. Und die Mörder wurden bis heute nicht gefasst. Und damals, vor 5 Jahren in L.A., da habe ich mich gefragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und darum habe ich in der Nähe von L.A. Greg Kading getroffen.
I'm a retired LAPD detective. Between 2006 to summer of 2009, I was a lead investigator on the Biggie Smalls murder investigation in Los Angeles.
Greg Kading, das ist ein ehemaliger Kriminalpolizist des Los Angeles Police Department. Der hat zwischen 2006 und 2009 die Ermittlungen rund um den Mordfall von Biggie geleitet. Er hat hunderte Zeugen befragt und ist sich bis heute sicher, Biggies Tod, das war ein Vergeltungsakt. Und zwar für den Mord an Tupac Shakur ein halbes Jahr zuvor.
Well, Biggie Smalls was killed in retaliation for Tupac Shakur's murder. Biggie Smalls was the lead rapper for Bad Boys. There was this huge conflict going on back and forth between Death Row Records and Bad Boy Records, Suge Knight and Puffy Combs. It was just a conflict that was becoming more and more hostile, more and more violent, to where people were dying.
Greg Kading sagt, dass das vor allen Dingen ein Konflikt zwischen zwei Plattenlabels war. Also Death Row Records aus L.A., da wo Tupac unter Vertrag war, und Bad Boy Entertainment aus New York, das war Biggies Label. Zuerst ging es eigentlich nur um Neid und Erfolg, aber am Ende wurde der Konflikt immer gewalttätiger. Dabei hatten Biggie und Tupac am Anfang ihrer Karriere denselben Traum. Die wollten rappen. Tupac Amaru Shakur, der wird 1971 in East Harlem geboren, und Christopher Wallace, den später alle in der Schule wegen seines Übergewichts Biggie oder B.I.G. nennen, kommt ein Jahr später in Brooklyn zur Welt. In New York laufen sich die beiden aber nicht über den Weg, sondern die treffen sich erst später in L.A. Anfang der 90er Jahre dominiert Gangster-Rap aus Kalifornien die Hip-Hop-Szene mit so Künstlern wie Ice-T, Snoop Dogg oder Dr. Dre. Und die West Coast ist damals so der Place to be für Rapper. Und genau hier treffen sich Tupac und Biggie das erste Mal auf einer Party in L.A., und zwar in Tupacs Haus. Und die beiden können echt unterschiedlicher nicht aussehen. Auf der einen Seite der drahtige, durchtrainierte Tupac mit seinem Sixpack. Ja, und daneben der 1,90 Meter große, 130 Kilo schwere Biggie. Tupac ist begeistert von Biggie und die beiden werden Kumpels, und von da an pennt Biggie immer auf Tupacs Couch, wenn er mal wieder in Kalifornien ist. Und wenn Tupac in New York ist, lässt er Biggie auch in seinem Vorprogramm auftreten, nimmt ihn mit auf seine Bühne, und oft sitzen sie halt Backstage zusammen und battlen sich im Freestyle. Money, hoes and clothes, blood smoke coming out the nose, is all a nigga knows, flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the
You know, I was around a couple of times, and I, yeah, they were really close.
Das ist der Hip-Hop-Produzent Dieter. Der kannte Tupac und Biggie und hatte damals das Gefühl, dass die beiden sich echt nahe stehen.
Because Pac was very experienced, he was already considered, you know, legendary at the time, and obviously Pac will show him the ropes.
Tupac war damals schon eine Hip-Hop-Legende und war sehr erfahren, und Biggie, der ist ja gerade erst auf der Bildfläche erschienen. Ja, und Tupac hat Biggie erklärt, wie es so läuft im Hip-Hop-Business. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. Ja, 1994, da wird auch Biggies großer Traum wahr. Sean Combs, der sich damals Puff Daddy nennt und sein eigenes Label gerade in New York hochzieht, Bad Boy Entertainment, der gibt ihm einen Plattenvertrag. Juicy ist Biggies erster Hit, und wenig später kommt sein Debütalbum raus, Ready to Die, bereit zum Sterben, das übrigens bis heute als eines der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten gilt. Ja, und damit wird Biggie, der sich jetzt The Notorious B.I.G. nennt, zum absoluten Rap-König an der Ostküste.
At that time when Biggie had hit the scene, the music was swaying to the West Coast. Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac. And you gotta remember, hip-hop started in New York.
Adrian Scott von K.D. erinnert sich, dass zu dem Zeitpunkt Künstler wie Snoop Dogg, Dr. Dre und Tupac den Hip-Hop-Markt dominiert haben, allesamt von der Westküste. Und dann kommt Biggie und ändert das. New York, wo die Wurzeln des Hip-Hop liegen, hat endlich wieder seinen eigenen Hip-Hop-Superstar. Und der hat einen Flow wie kein anderer. Excuse me, flows just grow through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon.
Well, Biggie to me was different than Tupac, because you always compared the two. Biggie, if you're a real hip-hop fan, lyrically was better. And his lyrics, they were like stories. It was like a movie being played out in 3 minutes of a song. And on top of that, his flow was so... The delivery, the rhymes, you know, he just took a style that we've never heard before.
Adrian Scott sagt, dass Biggie Tupac in der Rapkunst überlegen war, zumindest was die Reime und Lyrics angeht. Fans und Kritiker sind damals total verzückt, aber Tupac, dem gefällt der Erfolg von Biggie gar nicht.
Niggas is just gonna act like I'm gonna just be in jail and they gonna give me shout outs and try to take my position. And if you watch, that's what Biggie did. Because Ready to Die came out and it sounded like my album. Mm-hmm. Biggie had just took my shit.
Zu dem Zeitpunkt, als Biggie so richtig durchstartet, sitzt Tupac im Knast und sitzt da eine seiner vielen Haftstrafen ab. Und Tupac hat das Gefühl, dass Biggie ihn kopiert und ihm seine Position im Hip-Hop-Business streitig machen will. Mhm. Ein halbes Jahr später, im November 1994, da macht sich Tupac auf den Weg zu den Quad Recording Studios in der 7th Avenue in Midtown Manhattan in New York. Da soll er für den Rapper Little Sean ein paar Zeilen rappen. Und als er um kurz nach Mitternacht in den Studios ankommt, überfallen ihn in der Lobby drei Männer und feuern 5 Schüsse auf Tupac ab.
Last night, just after midnight, at 723 7th Avenue, that's between 48th and 49th Street, our rap star Tupac Shakur and 3 members of his group were robbed and shot.
Der überlebt die Schießerei und ist aber völlig außer sich. Die Polizei glaubt an einen ganz gewöhnlichen Raubüberfall, aber Tupac, der glaubt an eine Verschwörung. Zur selben Zeit, als er überfallen wird, sind nämlich auch Notorious B.I.G. und sein Produzent Puff Daddy in den Quad Studios und feilen gerade an einem Song. Und Tupac glaubt, dass die beiden hinter dem Attentat stecken und ihn als Konkurrenten im Musikbusiness beseitigen wollen.
So, do you think Puffy was involved
in the shooting? I believe so. I do believe so. I have proof. Half of New York is commenting on me getting shot. Study why I would be mad. Study why I would be mad when half of the major New York rappers or they managers or they agents or they somebody was there when I got shot.
Tupac sagt auch, dass Biggie ihn nur benutzt hat, um erfolgreich zu werden. Und er bricht den Kontakt zu ihm komplett ab. Biggie, der findet die Vorwürfe absurd.
The Tupac article had me pissed off, you know what I'm saying? And like the rumors that's spreading is on some tip like we set him up, you know what I'm saying? And that's crazy.
Im Frühjahr 1995, da bringt er den Song Who Shot Ya raus. Da geht es um eine Schießerei zwischen 2 Kontrahenten.
Who shot ya? Separate the weak from the opposite. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's all nigga, fuck all that bickering beef.
Für Tupac ist total klar, dass sich der Song auf ihn bezieht. Was sonst? Hinzu kommt, dass er wieder für kurze Zeit im Gefängnis ist, diesmal wegen eines sexuellen Übergriffs auf einen Fan. Und einer, der ihn im Gefängnis immer öfter besucht, ist Chuck Knight. Das ist ein Plattenboss aus L.A. mit ganz merkwürdigen Verbindungen zu einer Streetgang in L.A., den Bloods. Und Chuck Knight hinterlegt 1,4 Millionen Dollar Kaution, damit Tupac freikommt. Und im Gegenzug muss Tupac einen Plattenvertrag unterschreiben bei seinem Label Death Row Records.
You know, remember, Tupac came from New York. And then he got shot at the Quad Studio. He was like, the hell with New York. I don't want to play out here.
Greg Kading erzählt mir, dass Tupac nach der Schießerei keinen Bock mehr hatte, in New York aufzutreten. Für ihn ist L.A. jetzt sein neues Zuhause.
Well, that created, you know, this rivalry. Because everyone's like, who's the best hip-hop? Is it East Coast, West Coast? You know, you have Biggie out there and Tupac, and there's this huge rivalry.
Tupac fängt an, die New Yorker Hip-Hop-Szene so richtig zu verachten. Ja, und damit, sagt Kading, geht diese ganze Fehde zwischen East und West Coast eigentlich erst richtig los. Und mit dem Diss-Track Hit 'Em Up gießt Tupac nochmal richtig Öl ins Feuer. In dem Song disst er die gesamte Ostküsten-Rap-Szene, allen voran Biggie und Bad Boy Entertainment. Wer hat auf mich geschossen, aber ihr Punks habt's verkackt, jetzt werdet ihr die Rache spüren. Ich schlag euch zusammen, ich bring euch um. Tupac schreit es so richtig aus sich heraus.
Fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. We Bad Boy kill it.
Aber es bleibt nicht nur bei Worten. Ja? Der Konflikt eskaliert, wann immer die Leute der beiden Plattenfirmen von Death Row und Bad Boy aufeinandertreffen. Bei einem Streit in einem Club in Atlanta wird Chuck Knights engster Vertrauter und Bodyguard erschossen. Angeblich von jemandem aus dem engsten Kreis von Puff Daddy.
Well, that starts it. You've killed one of my guys. You better watch your ass if you come to L.A. Suge knows I gotta watch my ass if I go to New York. And it just starts getting worse and worse and worse.
Ab diesem Moment wird es immer schlimmer, sagt Greg Kading. Nach dem Motto, du hast einen meiner Leute getötet, pass bloß auf, wenn du nach L.A. kommst. 3 Monate nachdem sein Freund ermordet wurde, rächt sich Chuck Knight dann. Er, Tupac und ein paar Leute von Death Row Records kidnappen einen engen Freund von Puff Daddy bei einer Party in L.A.
They take him upstairs and they torture him, threaten to be killed. I mean, this horrible situation where this guy who is being brutalized in a room because they want him to give up the whereabouts of where Puffy's at in Los Angeles and where his family stays.
Sie misshandeln Puffys Freund und drohen ihn zu töten, wenn er nicht verrät, wo sich Puff Daddy mitsamt Familie in L.A. aufhält. Und Puff Daddy geht das natürlich nicht spurlos vorbei. Er hat irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn er in L.A. ist, muss er um sein Leben fürchten.
Well, inevitably that's going to get back to Puffy. Every time I go to Los Angeles, I have to worry about, am I going to get killed? Are they going to get me? Are they going to get my family? So then he hires himself these gangsters, the Southside Crips, who are the natural enemy of Suge Knight's gang friends, to protect himself.
Seitdem, erzählt mir Greg Kading, hat Puff Daddy, immer wenn in L.A. war, Sicherheitsleute aus dem Umfeld der Crips angeheuert. Die Crips, das sind so die natürlichen Feinde der Bloods, also der Gangmitglieder, mit denen Chuck Knight sich in L.A. umgibt. Und Greg Kading sagt, dass Puffy damals sogar noch einen Schritt weiter geht. Er will Chuck Knight aus dem Weg schaffen, und zwar mit Hilfe eines Crip-Mitglieds namens Keffy D.
He contacted a guy named Keffy D, who was a Crip gang member. He's solicited by Puffy. Hey, listen, I need to get Suge Knight out of the way. I'm tired of coming to Los Angeles and feeling I'm being threatened. I'm tired of coming out here and worrying about getting killed. And I want you to take care of it.
September 1996, ein warmer Sommerabend in Las Vegas. Tupac guckt sich den Boxkampf seines Freundes Mike Tyson an und wenig später sind Tupac und sein Plattenboss Chuck Knight auf dem Weg zu einer Party. Auf dem Sunset Strip lehnt sich Tupac übermütig aus dem Fenster und winkt seinen Fans zu. Um 23.10 Uhr, da stehen sie an einer roten Ampel, als neben ihnen ein weißer Cadillac stoppt. Vom Rücksitz des Wagens werden 13 Schüsse abgefeuert. 4 davon treffen Tupac und einer durchbohrt seine Lunge. 6 Tage später stirbt Tupac.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas in a car driven by Marion Suge Knight, the head of his label Death Row Records. He was 25 years old.
I was more shocked than anything, you know what I'm saying? When he died, I was just like, whoa, you know what I'm saying? It kind of took me by, you know, even though we was going through our drama, I would never wish death on nobody.
Ich erinnere mich noch, ich war 17 damals und der Tod von Tupac war an dem Tag in meiner Schule Thema Nummer 1. Und auch Biggie war geschockt. Denn für den ist klar, auch wenn es echt vorher viel Drama gab, den Tod, den wünscht er niemanden. Chuck Knight überlebt das Attentat und der ist außer sich, dass sein Hip-Hop-Star und Freund erschossen wurde und er selber nur knapp dem Tod entkommen ist. Und er will Vergeltung.
He's just enraged about the fact that Tupac's been shot and he'd been targeted. So he retaliates. He contacts one of his gang associates who had already done these type of things for him in the past. Says, I want to take care of Biggie when he comes to Los Angeles. Here's where he's going to be. Here's what I'm willing to pay you for it.
Chuck Knight, der kontaktiert Pooji. Das ist ein Mitglied der Bloods, der schon in der Vergangenheit für Chuck Knight so manchen Kontrahenten aus dem Weg geräumt hat. Und Chuck Knight setzt ein Kopfgeld auf Biggie aus. $15,000. Anfang 1997, da sind Puff Daddy und Biggie für ein paar Wochen in L.A. Und Biggie nimmt dort sein neues Album auf. Der Titel Life After Death. Auf dem Cover Biggie neben einem Leichenwagen. In Venice Beach lässt er sich ein neues Tattoo auf den Unterarm stechen. Ein Bibelzitat. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Nach wochenlangen Arbeiten hat Biggie Bock zu feiern. Das Ziel an diesem Abend des 9. März 1997, die Party vom Vibe Magazine, Wilshire Boulevard, Ecke Fairfax Avenue. Gegen Mitternacht verabschiedet sich Biggie und steigt in einen dicken SUV, Puff Daddy steigt ins Auto dahinter. Ein paar Hip-Hop-Fans aus Houston, die filmen das. Was man im Video auch sieht, ist, dass ein paar Meter weiter ein dunkler Chevrolet Impala steht. In diesem Auto wartet Pucci, Chuck Knights Killer, auf Biggie.
This car right here is the legendary black SS Impala. So the next car point out after this one is going to be Puffy Combs and the rest of his friends in one car. And then the green Suburban behind them is Biggie. And you'll see exactly how this goes down. Now right here, as they take off, Biggie pulls in. That's it.
Yeah.
It's just that simple. And they park over here and you'll see Puffy get out and run up to the side of the vehicle.
An einer Ampel, da kommt der Chevrolet Impala von rechts und jemand schießt auf den Rapper im SUV. 4 Kugeln treffen Biggie in die Brust.
Early today, as he left a party in Los Angeles, Wallace, also known as Biggie Smalls, was shot from a passing vehicle. He had been named Rap Artist of the Year. He was considered a rival of West Coast rapper Tupac Shakur, who was fatally shot in September in Las Vegas.
It was really tit for tat. It was just a retaliation for something that happened 6 months earlier. And it really all had to do with Puffy, Death Row, and Bad Boy, Puffy, and Shook. You're like, this is just some rivalry between a couple of really greedy guys that put Tupac and Biggie in harm's way because of their rivalry. These guys are dead. They surrounded themselves with killers, gang members, and that led to a big conflict. And that's all that happened.
Wie du mir, so ich dir. So soll Chuck Knight damals gehandelt haben, erzählt McGreg Cading. Das Ganze war eine Rache für den Mord an Tupac 6 Monate zuvor. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody-goodies dressed in white. I like black Tims and black hoodies. Um den Tod von Biggie und Tupac, da gibt es ja unglaublich viele Verschwörungstheorien bis heute. Aber Greg Cading ist auch heute, 5 Jahre nachdem ich ihn getroffen habe, noch von seiner Version überzeugt. Das hat er mir in einem Skype-Gespräch nochmal versichert. Zu einem Gerichtsverfahren ist es allerdings nie gekommen.
Tupac Shakur's murder and Biggie Smalls' murders, they were both killed during gang-related actions. They were both shot and die in the streets. Same way that they killed, they got killed. As far as Puffy and Suge Knight, they'll never see jail time. They'll never even be prosecuted.
Die vermeintlichen Drahtzieher der Morde, Puff Daddy oder P. Diddy, wie er sich heute nennt, und Chuck Knight, die werden wohl nie belangt werden, sagt Greg Cading. Und die Männer, die auf Tupac und Biggie geschossen haben, die sind später beide bei Gangschießereien ums Leben gekommen. Wie Biggie und Tupac. Ein Kugelhagel an einer Straßenkreuzung irgendwo in L.A.
Hannah Ender über Rache im Rap und den vermutlich dicksten Streit in der Hip-Hop-Geschichte. Mit einer Art Happy End. Tupac und Biggie. Eminem hat die beiden nämlich nachträglich wieder vereint und musikalisch versöhnt. Der Song heißt Running.
Deutschlandfunk Nova 100.
Was Rache angeht. Psychologen haben das mit Probanden durchgespielt. Erst wirst du unfair behandelt, dann bekommst du Gelegenheit, dich zu rächen. Und dann, ja, auch die Menschen, die von sich selbst glauben, dass sie sich nach der Rache besser fühlen, die stellen auf einmal das Gegenteil fest. Die Rache beendet nämlich nicht diese unschönen Gefühle, die dazu geführt haben, sondern verlängert sie. Viele Rächer fühlen sich mies, grübeln danach. Der Tipp? Lieber direkt wehren, nur sich Hilfe holen. Rache hat einfach zu viele Risiken und Nebenwirkungen. Es spricht also wenig für Rache und viel dagegen. Spricht aber gar nichts dagegen, sich jetzt hier beim Verabschieden nochmal bei allen denjenigen zu bedanken, die die Sendung hier möglich gemacht haben. Danke an Michael Obert, der die Geschichte von Pal recherchiert hat und uns quasi auch erzählt hat, wie es ist, wenn die Rache dein Leben bedroht. Danke an Angelika Schunke, die als Scheidungsanwältin ganz unterschiedliche Geschichten im Zusammenhang mit Rache erlebt hat. Danke an Hannah Ender, die nochmal die Geschichte von Tupac und Notorious B.I.G. erzählt hat und wie aus Freundschaft so etwas wie Blutrache wurde. Online-Redaktion hatte Rahel Klein, Technik Alex Hart, Redaktion Julia Roche. Besucht uns auf Facebook und Instagram, das wäre super. Da haben wir nämlich noch mehr Bilder zu unseren Geschichten. Und empfehlt unseren Podcast an eure Freunde. Und schreibt uns, wenn ihr eine Geschichte hört, die euch umhaut. mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Stefan Beuting, schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wir haben auch eine Familie getroffen, die sich versöhnt hat. Wir saßen mit dem Mann, der selber angeschossen worden ist in der Blutfehde, dann auf seinem Bett. Er hatte da die Krücken. Er wird nie mehr gehen können und trotzdem hat er den Tätern verziehen, weil er sagte uns, er hat es für seine Kinder getan. Er möchte nicht, dass seine Kinder jetzt und die Kindeskinder womöglich auch noch über Generationen in Angst leben und zu Mördern werden müssen dann hinterher. Aber man hat so gemerkt, boah, also der unausgesprochene Vorwurf des Feigeseins und des Ein-Schwächling-Seins, weil er dieser Familie verziehen hat, der hat hart an ihm genagt und da gab es einen ganz bewegenden Moment, weil ich habe dann irgendwann einfach gesagt, also für mich ist es ein Ausdruck der Stärke.
Ist
also
er ein Held,
ja, er ist ein Held für mich, weil er über diesen Schatten gesprungen ist und musst dir vorstellen, die ganze große Familie saß drumherum und dann hat unsere Übersetzerin hat das übersetzt. Dann sind dem Mann die Tränen in die Augen geschossen, weil das war für ihn so ein befreiender Moment, dass mal ein Außenstehender einfach gesagt hat, das, was du gemacht hast, das ist heldenhaft. Da müsste sich eigentlich ganz Albanien ein Vorbild dran nehmen.
Naja, und manchmal lasse ich mich ja dann auch von solchen Sachen tragen. Hier war es dann auch so, die Frau hatte einen PKW, einen Mercedes, der gehörte ihr. Ich hatte dann auch versucht, den herauszubekommen. Er hat es abgelehnt. Ich konnte den Wagen auch nicht finden. Wir haben dann ein gerichtliches Verfahren auf Herausgabe des PKWs geführt. Das Verfahren haben wir auch gewonnen. Wir hatten auch schon ein Urteil. Das ist ja schon einige Zeit her. Aber wir konnten den Wagen nicht finden. Wir konnten ihn also sozusagen nicht an uns nehmen. Und zum Tag der Scheidung, da hat sie gesagt, der kommt bestimmt mit dem Wagen. Der läuft nicht, der läuft nicht. Und das war auch so. Er kam dann zum Gericht mit dem PKW, der stand dann um die Ecke beim Gericht und so. Und dann bin ich dann mit ihm dann raus und habe ihm gesagt, ja, und wollen Sie jetzt nicht mal den PKW herausgeben? Nö, nö, sagt er. Und wir waren dann aber im PKW angekommen, dann habe ich mich auf den PKW gesetzt und habe gesagt, so, und Sie können jetzt nicht wegfahren. Und dann habe ich meine Mitarbeiterin angerufen und hat gesagt, du musst jetzt hierher kommen, musst hier den Titel herbringen und so weiter. Und er war so wütend, da hat er die Polizei gerufen. Die kam dann auch. Dann haben die das Fenster, ich saß immer noch auf dem PKW, mittlerweile regnete es. Und dann kamen die dann an und wollten das Fenster runter und habe ich ihnen den Titel gegeben. Und weil sie sich ein bisschen gewundert haben, na, da fingen die an, lange zu lesen. Da habe ich gesagt, sie brauchen nur die erste Seite zu lesen. Da steht der PKW, da steht das Kennzeichen und das gehört uns. Naja, und dann sind sie weg und er ist dann, musste dann leider ebenfalls auch weg. Und dann hatte ich dann sozusagen für die Mandantin den PKW. Oder wir konnten ihn dann retten für sie. Das war dann sozusagen die Krönung dieses abstrusen Falles.
Ich war letztes Wochenende beim Grillen und habe dort eine New Yorkerin getroffen, die mit ihrem Freund da war. Und ich fand ganz spannend zu sehen, wie dieser East Coast, West Coast Beef irgendwie bis heute immer noch die Leute beeinflusst. Denn diese Frau meinte zu mir, ja, sie kommt ja aus New York, sie ist definitiv Biggie-Fan und ihr Freund sei halt Tupac-Fan. Und die beiden würden sich immer darüber streiten, wer jetzt der bessere Hip-Hopper sei. Und ja, ich fand das, wie gesagt, ganz interessant, dass bis heute diese Rivalität zwischen East und West Coast und dieser New Yorkerin und ihrem Freund anscheinend immer noch anhält.
Deutschlandfunk Nova 100.